Ralf hat ja schon das Thema der heutigen Predigt angekündigt, Hoffnung und Erfüllung. Ich werde mich allerdings jetzt in der Predigt nur auf den ersten Teil konzentrieren, weil der mich in der Vorbereitung gedanklich so eingenommen hat, dass ich gar nicht mehr zur Erfüllung gekommen bin. Es geht also um die Hoffnung. Und das hat auch einen Hintergrund. Und zwar, im ganz Konkreten, war ich im Februar, Ende Februar, auf einer Tagung zum Thema Kirche. Und auf dieser Tagung wurde ich, als es um die evangelische Kirche von heute ging, mit sehr vielen Zahlen konfrontiert. Es ging da, die dann auch noch alle grafisch dargestellt waren, und es hatte dann so eine Dramatik auch entwickelt. Es ging da zum einen um die Entwicklung der Austrittszahlen in den letzten Jahrzehnten, und das war so eine Kurve, die immer weiter nach oben ging. Es ging dann um die Kirchensteuern, und das waren so Wellenbewegungen nach unten. Das heißt, die Zahlen gingen immer weiter zurück. Es ging dann um ein Gefälle zwischen den Kirchen im Norden Deutschlands, den evangelischen Kirchen, und denen im Süden. Und immer wieder auch die Prophezeiung, naja, hier im Süden geht's zwar den Kirchen noch relativ gut, aber die werden von der Entwicklung eingeholt. Die Kirchen im Norden sind sozusagen nur weiter, was die Austrittszahlen angeht, was die Kirchensteuernrückgänge angeht und so weiter. Und nicht zuletzt, wobei ich den Kontext nicht mehr so zusammenkriege, ging es auch um die Kosten der Badewanne der ehemaligen Limburger Bischofs. Und ich muss sagen, nach diesem ersten Tag und all den vielen Zahlen war ich ganz schön deprimiert und frustriert, und es kam dann auch so ein Gefühl der Angst und der Ohnmacht auch auf. Und dann habe ich am nächsten Morgen ins Programm geschaut und festgestellt, naja, die Themen sind alle viel harmloser und viel allgemeiner. Und ich war schon wieder dabei, diese ganzen bösen Zahlen zu vergessen, als dann ein Redner einen systematischen Vortrag um den Zustand der Kirche von heute ging. Und er hat das Ganze nicht empirisch irgendwie belegt, sondern ja, Systematiker reden irgendwie von allem und jedem, und man kann ihnen einfach nur zustimmen. Und er hat eine Diagnose des kirchlichen Zustands von heute gewagt und festgestellt, dass der Kirche von heute, der evangelischen Kirche, etwas Entscheidendes fehlt. Dass ihr etwas abhanden gekommen ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten, und zwar die Hoffnung. Und danach war ich so richtig frustriert. Schlechte Zahlen, Hoffnungslosigkeit. Und das hat mich dann so zum Nachdenken angeregt. Und die Hoffnung, die er meinte, vielleicht noch, die er im Blick hatte, war eben nicht die Hoffnung, dass die Zahlen sich irgendwie positiv entwickeln, dass plötzlich weniger Leute die Kirche verlassen und irgendwelche ungeahnten Geldquellen sich auftun, sondern es war die Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu. Die Hoffnung darauf, dass Gott irgendwann wirklich Frieden schafft, dass Unrecht, Ungerechtigkeit, dass Unterdrückung, die es überall auf dieser Welt noch gibt, dass das Leid vieler zahlloser Menschen, dass das irgendwann ein Ende findet, und zwar endgültig, ein für alle Mal. Dass Gott einmal wiederkommt in Jesus Christus, alles zum Guten wendet und das Böse richtet. Und diese Hoffnung hatte er im Blick. Und diese Hoffnung, so dieser Redner, die ist der evangelischen Kirche abhanden gekommen. Und das war der Grund, warum mich dieser Vortrag dann wochenlang beschäftigt hat, immer wieder. Und ich dachte mir, das sind natürlich krasse Worte, es ist eine krasse Diagnose, aber mir kam ehrlich gesagt auch die Frage auf, brauchen wir denn diese Hoffnung? Brauchen wir diesen Blick in die Zukunft? Brauchen wir die Vorstellung, dass Gott irgendwann wiederkommt? Ich meine, was hat das in unserem Alltag für Auswirkungen? Wie verändert sich unser Glaube? Sind wir nicht viel mehr damit beschäftigt, unseren Alltag irgendwie zu gestalten, unseren Glauben zu gestalten, im Kleinen, in der Familie, im Freundeskreis, in der Kirchengemeinde? Weshalb so große Bilder, so ein großer, weiter Blick in die Ferne, wenn wir mit dem hier mehr schlecht als recht zurückkommen? Was ändert sich eigentlich in der Kirche? Was ändert sich im Gemeindealltag? Und was ändert sich ganz konkret bei mir in meinem Leben, wenn ich eine solche Zukunftshoffnung, eine solche Hoffnung auf Gottes vollkommene Vollendung der Schöpfung, wenn ich die wieder stärker in den Fokus rücke, wenn die wieder stärker in den Fokus der Kirche gerückt wird. Die letzten 2000 Jahre ist in der Richtung nicht viel passiert. Und wenn wir dann zurückblicken und feststellen, naja, wir warten jetzt schon seit 2000 Jahren darauf, dass Jesus wiederkommt, dann dämpft das ja auch so ein Stück weit die Erwartungen. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn wir ehrlich sind, ist nicht allzu groß, dass diese Vollendung, dass sie und ich sie noch zu unseren Lebzeiten erleben. Und bringt nicht so eine Zukunftshoffnung auch immer die Gefahr der Selbsttäuschung mit sich? Wenn man für die Zukunft lebt, verliert man die Gegenwart aus dem Blick. Und da sind wir dann auch ganz schnell bei der Religionskritik und bei solchen, die genau das der Kirche vorgeworfen haben. Und da musste ich beispielsweise an Lenin denken, als einen ganz prominenten Vertreter einer solchen Religionskritik, der die christliche Hoffnung, die christliche Religion als Opium fürs Volk bezeichnet hat. Denn Lenin war unter anderem der Meinung, dass die Zukunftshoffnung der Christen im Grunde nur die Funktion hatte, zu vertrösten. Die Menschen sind viel mehr bereit, ihr Elend zu ertragen, wenn ihnen versprochen wird, ja, irgendwann wird alles einmal gut. Und er hat der Kirche vorgeworfen, dass sie so die Herrschenden im Staat, in der Gesellschaft erst stützt und Strukturen aufrechterhält, die für Menschen eigentlich nicht gut sind. Und dann mucken die Menschen nicht auf, die lassen sich dann einfach vertrösten. Sie leben für das Morgen und das Heute wird unwichtig oder verliert an Bedeutung. Bevor ich diesen Gedankengang mit Lenin und mit der Religionskritik weiterführe, möchte ich zunächst den heutigen Predigttext lesen. Er steht in Jesaja 35 und trägt zumindest nach der Hoffnung für alle die Überschrift »Die Heimkehr der Befreiten zum Zionsberg«. Die Steppe soll sich freuen, das dürre Land glücklich sein, die Wüste jubeln und blühen, blühen wie ein Narzissenfeld. Mit Blumen soll sie sich bedecken, jauchzen und vor Freude schreien. Herrlich wie der Libanon soll sie werden, prächtig wie der Berg Karmel und die Ebene Scharon. Dann sieht das Volk die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht und Hoheit unseres Gottes. Macht die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. Ruft den verzagten Herzen zu, fasst wieder Mut. Habt keine Angst, dort kommt euer Gott. Er selber kommt, er will euch befreien. Er übt Vergeltung an euren Feinden. Dann können die Blinden wieder sehen und die Tauben wieder hören. Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude. In der Wüste brechen Quellen auf und Bäche ergießen sich durch die Steppe. Der glühende Sand verwandelt sich zum Teich und im dürren Land sprudeln Wasserquellen. Wo jetzt Schakale ihr Lager haben, werden dann Schilf und Riedgras wachsen. Eine feste Straße wird dort sein, den heiligen Weg wird man sie nennen. Wer unrein ist, darf sie nicht betreten, nur das für das Volk des Herrn ist sie bestimmt. Selbst Unkundige finden den Weg, sie werden dort nicht irre gehen. Auf dieser Straße gibt es keine Löwen, kein Raubtier ist auf ihr zu finden. Nur die geretteten Menschen gehen dort. Sie, die der Herr befreit hat, kehren heim. Voll Jubel kommen sie zum Zionsberg. Aus ihren Augen strahlt grenzenloses Glück. Freude und Wonne bleiben bei ihnen. Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei. Wenn in der Bibel von Gottes heilvollem, von Gottes endgültigem Handeln die Rede ist, dann sind die Hoffnungen, die wir Menschen damit verbinden, meist in Naturbilder verpackt. Ich meine, grenzenloses Glück, Heil, absolute Freude, das sind sehr abstrakte Begriffe. Und zudem können wir sie gar nicht so richtig fassen, ihre Dimensionen gar nicht so richtig in den Blick nehmen, weil wir es nicht kennen. Es entspricht nicht unserem Erfahrungshorizont. Keiner von uns, also ich zumindest nicht, kann behaupten, er führt ein vollkommenes Leben, ein vollkommen heilvolles Leben, 100% sorgenfrei. Die Vorstellungen sind uns vertraut, die diese Bilder uns transportieren. Aber in ihrer ganzen Dimension können wir sie einfach nicht erfassen. Doch wenn wir solche Texte lesen und hören, dann sehen wir unweigerlich Bilder vor unserem inneren Auge. Und dann bekommen wir zumindest eine Ahnung, was gemeint ist, wenn von Gottes Heil, wenn von Gottes Friede, wenn von Gottes Neuschöpfung die Rede ist. Keiner von uns, denke ich mal, oder zumindest die wenigsten, war schon mal in der Wüste und alles blühte um einen herum, weil es gerade so richtig lange und dauerhaft geregnet hatte. Plötzlich, wo alles nur dürr war und trocken und kein Leben sich zu regen schien, da entsteht Neues. Ich weiß nicht, ich kenne es nicht, ich habe es noch nicht erlebt, aber es ist dennoch so ein vertrautes Bild, zumindest aus Terra X-Dokumentation oder eben aus dem Fernsehen. Und so durch diese Bilder bekommen wir einen Hauch von einer Ahnung, was damit gemeint ist, dass Gott in der Zukunft Vollendung schafft, dass alles gut wird. Die Texte malen uns ein Bild von Harmonie, von Glück oder, um es auch biblisch-theologisch zu sagen, ein Bild des Heils vor Augen. Und dieser Text, er verspricht uns eine heilvolle Zukunft, in der alles Böse ausgeschlossen ist, in der nicht mal mehr die Raubtiere, weil es Raubtiere sind, ihren Platz haben. Alles Zerstörende muss aus dieser heilvollen Welt draußen bleiben. Es ist eine Welt des Friedens, des grenzenlosen Glücks. Wenn man denn allerdings im Jesaja-Buch so ein bisschen vor- und zurückblättert und um dieses Zukunftsbild herum ein bisschen liest, wird man feststellen, dass alles andere weniger hoffnungsvoll, weniger ganz ist. Das Jesaja-Buch drumherum ist geprägt von Schreckensnachrichten, von Gerichtsankündigungen, von grauenvollen Nachrichten. Jerusalem, das erfahren wir kurz zuvor, wird von der assyrischen Armee belagert, die sich rund um die Stadt verteilt hat. Die Menschen sind innerhalb der Stadtmauern einigermaßen sicher, aber innen drin herrscht Angst. Die große Armee der Assyrer ist direkt vor den Toren Jerusalems. Die Gebiete drumherum sind alle schon eingenommen. Die Stimmung ist gereizt, es herrscht Angst, es herrscht Wut, es herrscht Verzweiflung. Und hinzu kommt, dass auch noch die Führungselite gespalten ist. Denn ein Teil möchte heimlich Kontakt zu Ägypten aufnehmen oder es zumindest versuchen und sich so Hilfe vom mächtigen Nachbarn im Süden zu holen, um irgendwie aus dieser hoffnungslosen, aus dieser auswegslosen Situation rauszukommen. Und ein anderer, viel kleinerer Teil hält das für absoluten Wahnsinn, weil sie sagen, naja, wenn wir uns erstmal auf Ägypten einlassen, holen wir uns im Grunde die Pest ins Haus. Denn sie helfen uns vielleicht, aber die werden doch nichts anderes fordern, als die Assyrer jetzt schon fordern. Nämlich, dass wir Unterhalt zahlen, dass wir sie als Herrscher akzeptieren, dass wir uns ihnen unterwerfen. Heilvolle Zeiten sehen anders aus. Dieser Text ist gut und gerne 2500 Jahre alt. Die Zeiten, in denen es kein Leid mehr gibt, in denen Seufzen und Sorgen, wie es im Text heißt, für immer vorbei sind, sind bis heute nicht eingetreten. Warum halten wir denn an Texten wie diesen und ihren Hoffnungsbildern fest? Allein weil die Bilder so schön sind? Jerusalem, auch das erfahren wir beim Rumblättern im Jesaja-Buch, ist damals auf wundersame Weise verschont worden. Der Herr hatte eingegriffen. Das assyrische Lager wurde empfindlich geschlagen und der assyrische König kehrte zurück nach Ninive, wo er dann auf grausame Weise von seinen Söhnen ermordet wurde. Alle anderen Städte in der Umgebung von Jerusalem blieben aber eingenommen und unter Kontrolle der assyrischen Herrschaft, mussten Steuern zahlen und hatten die Herrschenden aus Ninive in ihrer Verwaltung und Regierung. Jerusalem aber blieb verschont. Wer eine solche Erfahrung der Rettung macht, wird nicht daran zweifeln, dass Gott auch zu Größerem fähig ist. Die Erfahrung, dass Gott handelt, dass Gott befreit, öffnet den Blick für eine vollkommen heilvolle Zukunft. Und das haben die Menschen damals erfahren. Sie haben erfahren, dass Gott handelt, dass Gott eingreift. Sie haben eine Erfahrung der Errettung gemacht und damit sozusagen einen Vorgeschmack bekommen auf das, was uns im Predigttext transportiert wird, auf das, was uns der Predigttext vorhersagt. Die Erfahrungen, die wir jetzt schon mit Gott machen, sie ermöglichen uns überhaupt erst den Blick in die Zukunft. Sie ermöglichen uns, dass wir unseren Blick weiten und von einem grenzenlosen Glück hoffen, auf ein grenzenloses Glück hoffen, von einem grenzenlosen Glück träumen, darauf, dass am Ende wirklich alles gut wird. Wenn Gott im Hier und Jetzt handelt, wenn er aus Ausweglosigkeit befreit, wenn er Unglück abwendet, wenn er gerecht spricht, wenn er uns nicht nach unseren Sünden beurteilt, sondern einzig nach seiner großen Liebe zu uns, wenn das seine Perspektive zu uns ist, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass er noch mehr zu noch mehr fähig ist. Und dass er so handelt, das hat er unter Beweis gestellt, als er Mensch geworden ist. Das hat er unter Beweis gestellt, als er bereit war, unsere Alltagssorgen mit uns zu teilen und die schlimmsten Ängste, die sich Menschen überhaupt machen können. Als er bereit war, einen qualvollen Tod auf sich zu nehmen. Wenn dieser Gott so handelt, so gehandelt hat, warum sollte er nicht irgendwann einmal alles zum Guten wenden? Wirklich alles. Zukünftige Hoffnung speist sich aus den Erfahrungen der Vergangenheit oder aus der Gegenwart. Sie braucht diesen Blick zurück. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Sozusagen nur die eine Richtung. Hoffnung befähigt auch zum Handeln. Denn wer hofft, erwartet etwas von der Zukunft. Dann kann die Hoffnung Motor und Antrieb sein. Die Hoffnung ist ja nicht etwas ausschließlich Christliches. Also das kennen wir aus unserer Erfahrung, aus unserer Welt drumherum. Menschen hoffen und sie handeln danach. Und ich komme aus dem Schwäbischen und da ist eine so eine Hoffnung, das eigene Häusle. Der schwäbische Häuslebauer träumt von seinem eigenen Häusle und lebt darauf hin, spart darauf hin. Er weiß, wenn er ein Häusle will, muss er eben sparen. Was ich damit sagen will, der Blick in die Zukunft wird zum Maßstab, wird zum Ziel für das Handeln in der Gegenwart. Wenn ich ein Häusle will, muss ich eben sparen und dann muss ich auch in der Gegenwart Entscheidungen treffen, die dieses Zukunftsziel hin unterstützen, die das ermöglichen. Und so ist das auch mit der christlichen Hoffnung. Die Hoffnung auf Gottes heilvolle Vollendung, auf die Wiederkunft Christi, auf den Zustand absoluter Seligkeit und grenzenloses Glück, das können wir leider nicht herbeisparen oder irgendwie anders herbeiführen. Aber wir können von dieser Hoffnung unsere Gegenwart bestimmen lassen. Sie kann uns zum Motor werden. Und dieser Gedanke findet sich auch im Predigttext. Mach die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. Ruf den verzagten Herzen zu, fasst wieder Mut. Habt keine Angst. Lenin, um den Gedankengang von vorher nochmal aufzugreifen, hatte vielleicht in manchen seiner Kritikpunkte recht, was die Situation des Proletariats anging, vielleicht, aber er hat sich in einem Punkt, in einer Beurteilung der christlichen Religion entschieden geirrt. Die christliche Zukunftshoffnung, sie betäubt nicht, sie vernebelt nicht, sie ist nicht das Opium, das jetzt irgendwie völlig vernebelt und nur noch in eine ominöse Zukunft versetzt. Sie ist Handlungsorientierung im Hier und Jetzt. Und Martin Luther King ist ein Beispiel dafür. Sein Engagement in der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung war aufs Engste mit seinen christlichen Vorstellungen verknüpft. Als Christ wollte er die Rassentrennung im Süden der USA nicht hinnehmen, sondern kämpfte für ihre Überwindung. Seine Reden sind voller biblischer Bezüge, voller biblischer Zukunftsbilder. Die christliche Hoffnung auf Gottes heilvolle Vollendung ließ ihn hoffen, dass Gott auch seine Gegenwart verändert und damit die Situation der afroamerikanischen Bevölkerung im Süden. Er hoffte und kämpfte einen gewaltfreien Widerstand. Eine Kirche, um nochmal ganz an den Anfang zurückzukommen. Eine Kirche ohne Hoffnung ist ein totes Gebilde. Ihr fehlt die Zukunftsperspektive. Aber damit verliert auch Vergangenes an Bedeutung. Denn offensichtlich kann das, was war, nicht mehr motivieren, nicht mehr bestärken, nicht mehr befähigen. Und der flüchtige Moment der Gegenwart ist entwurzelt und sinnentleert. Und darum, weil wir Kirche sind, darum lasst uns hoffen, lasst uns träumen vom Frieden, von Gottes heilvoller Welt, von Gottes heilvoller Zukunft. Und lasst uns diese Zukunft zum Motor werden für unsere Gegenwart, zum Maßstab für unser Handeln im Hier und Jetzt. Lasst uns zu Gottes Hoffnungsbotschaftern werden, zu solchen, die Hoffnung haben und Hoffnung weitergeben an die Hoffnungslosen. Lasst uns die erschlafften Hände wieder stark machen und die zitternden Knie wieder fest. Lasst uns den verzagten Herzen zurufen, fasst wieder Mut. Habt keine Angst. Dort kommt euer Gott. Er selbst kommt. Er will euch befreien. Amen.